Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Am Wochenende hatte es den Anschein, als wolle der Winter noch einmal zurückkehren. Dass uns die kühle Luft aber nicht kalt erwischt hat, das liegt an der Wettervorhersage, die mittlerweile auch über Tage hinweg verlässliche Prognosen liefert. Welcher Algorithmus sich dahinter verbirgt, darum geht es gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem stellen wir einen ultraschnellen PET-Scanner vor und wir möchten wissen, welche Schäden die wilden Kaninchen der Pflanzenwelt auf Teneriffa zufügen. Im Studio ist heute Arndt Reuning.
Ausgerechnet. Algorithmen im Alltag. Folge 8, der Vorhersager.
Am 27. Oktober 2013 fegte das Sturmtief Christian über Deutschland hinweg und sorgte unter anderem auch für Chaos in den Stromnetzen. Der Sturm trieb die Windräder unerwartet zu Höchstleistungen an. Die Betreiber mussten die Turbinen drosseln, die Leistung von Kraftwerken senken und dafür saftige Entschädigungen zahlen. Das Problem: Christian traf 2 Stunden früher in Deutschland ein als vorhergesagt. In unserer Sendereihe, in der Piotr Heller jeden Tag einen Algorithmus vorstellt, geht es heute um ein Exemplar, das seit Jahrzehnten verbessert wird, um so etwas zu verhindern. Den Vorhersager fürs Wetter.
Was Sie haben bei der Wettervorhersage ist ein Orchester von Algorithmen. Sie brauchen ein Modell, mit dem Sie irgendwas rechnen können in die Zukunft. Da sind Strömungen, da ist Sonneneinstrahlung, Wärme. Sie haben Wolkenbildung, wie die Violinen, die ja auch höherer Frequenz spielen, und die Cellis, die großen, dicken Frequenzen darstellen, und das Schlagzeug, was den Takt vorgibt. Und so müssen diese Algorithmen zum richtigen Zeitpunkt auf der richtigen Skala die richtigen Sachen simulieren und machen.
So veranschaulicht Roland Potthast vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach die Berechnung der Wettervorhersage. Im Grunde macht das Orchester Folgendes. Es beschreibt das hochkomplexe Wettergeschehen in Form von physikalischen Gleichungen und nähert sich deren Lösung numerisch an. Das heißt, das System von Gleichungen wird nicht wirklich gelöst. Der Algorithmus findet aber eine Näherungslösung, die der korrekten nahe kommt. Das Prinzip lässt sich an einem Teil des Orchesters erklären, dem Computermodell, das die großräumigen Luftströmungen simuliert. Gefüttert wird es mit haufenweise Messwerten.
Input.
Satelliten haben Sie, die messen Mikrowellen oder die messen im Infrarotbereich oder die messen sichtbares Licht. Sie haben Wetterballons, wo ein Sender dran ist und ein Gerät, was Feuchte misst und auch die Winde und Temperaturen und Druck. Jeder Verkehrsflieger heutzutage hat eine Reihe von Messgeräten.
Die Daten dieser zigtausend Messfühler weltweit werden aufwendig zusammengefasst und auf ein regelmäßiges Gitterraster übertragen. Man hat dann alle 13 Kilometer eine Säule aus 90 Schichten, vom Erdboden bis in 70 Kilometer Höhe, für die Luftfeuchte, Druck, Temperatur und andere Parameter sehr genau bekannt sind. Dieser Ist-Zustand der Atmosphäre ist der Ausgangspunkt der Vorhersage. Der Algorithmus berechnet dann für jeden Punkt auf dem Gitter die Lösung physikalischer Gleichungen, welche beschreiben, wie sich die Wettervariablen in diesem Punkt mit der Zeit verändern.
Jetzt beginnt das Rechnen. Sie nehmen diese Größen her. Sie rechnen quasi die Veränderung jeder einzelnen Größe aus. Sie gehen wie so an der Kurve ein Stückchen weiter in der Zeit quasi. Und das können Sie einfach durchlaufen lassen in einer großen Schleife, parallelisiert auf dem Großrechner.
So einfach wie das klingt, ist es natürlich nicht, sonst bräuchte man keine Großrechner. Für eine globale Vorhersage müssen nämlich 1 Milliarde Gleichungen berechnet werden. Die Kunst ist es, diese Algorithmen richtig zu trimmen. Nehmen wir die Zeitschritte, in denen der Algorithmus rechnet. Sie sind sozusagen der Takt des Orchesters. Sind sie zu klein, wird der Rechner nie fertig. Sind sie zu groß, taugt die Vorhersage nichts. Aktuell rechnen sie beim Deutschen Wetterdienst in 24 Sekunden Schritten in die Zukunft. Das kann der Algorithmus zum Beispiel 450 Mal machen.
Output.
Dann haben Sie quasi über 3 Stunden genau sind Sie der Strömung gefolgt. Da können Sie sich genau vorstellen, bewegt sich so ein Tiefdruckgebiet, dreht sich, und Sie haben quasi in kleinen Zeitschritten das gerade nachgerechnet.
Genauer gesagt vorausgerechnet. Die zeitliche Entwicklung des Tiefdruckgebiets sieht man dann in Form der Luftdruckwerte, die der Algorithmus für jeden Ort des globalen Punkterasters berechnet hat. Hinzu kommen Verfahren, die daraus etwa die Wolkenbildung ableiten. Und natürlich hört der Algorithmus nicht nach 3 Stunden auf, sondern rechnet gut 1 Woche in die Zukunft. Weil die gemessenen Eingangsdaten letztlich nie 100%ig genau sind, schaukeln sich die Unsicherheiten dabei allerdings immer weiter auf. Um dennoch treffsichere Prognosen zu liefern, wird das Prozedere wiederholt.
Wir rechnen 40 Mal.
Aber jeweils mit leicht veränderten Anfangswerten. Passend zum Orchesterbild nennt sich diese Methode Ensemble-Vorhersage.
Sie haben im Prinzip ein System, was mit der Zeit auseinanderläuft. Am Anfang sehr gering. Und wenn Sie dann auf Tag 3, 4, 5 gehen, dann sehen Sie richtig, das eine Tiefdruckgebiet in dem einen Modell läuft nach Dänemark, das andere nach Bayern.
Systemgrenzen.
Also man sagt normalerweise, dass die natürliche Grenze für die Wettervorhersage bei etwa 14 Tagen liegt. Die großen Skalen laufen etwa nach 14 Tagen so weit auseinander, dass man keine Vorhersagegüte mehr erwarten kann.
Wie präzise die Algorithmen sind, ist pauschal schwer zu beantworten. Man kann sagen, dass sie die Temperatur, die in 1000 Metern Höhe in 3 Stunden herrschen wird, auf 1/10 Grad genau berechnen können. Man kann historisch vergleichen. Heute sind die 5-Tages-Wetterprognosen so zuverlässig wie vor 50 Jahren die 1-Tages-Vorhersage. Das liegt übrigens sowohl an schnelleren Rechnern wie auch an besseren Algorithmen und an mehr Messgeräten. Man kann das alles aber auch etwas anders ausdrücken.
Performance.
Wenn Sie mit dem Flugzeug fliegen, dann weiß der Pilot in der Regel auf die Minute genau, wann er ankommt. Und das weiß er, weil er eine Wettervorhersage über seinen gesamten Flug hat, mit genau den Winden für jede Stunde. Und das war vor Jahren so gar nicht möglich und es wird immer besser.
Algorithmen im Alltag, vorgestellt von Piotr Heller. Heute ging es um den Vorhersager. Alle Beiträge der Reihe finden Sie online unter dlf.de. In Deutschland erkranken jedes Jahr rund 480.000 Menschen an Krebs. Diese Zahl wird in Zukunft noch einmal deutlich ansteigen, allein aufgrund der demografischen Entwicklung. Um einen Tumor zu bekämpfen, müssen die Mediziner zunächst einmal wissen, wo er sich denn genau befindet im Körper. Und dabei hilft ihnen die moderne Bildgebung, vor allem die Positronenemissionstomographie. Die hat allerdings einen Nachteil. Die Patientinnen und Patienten müssen eine leicht radioaktive Substanz schlucken. Auf der Frühjahrstagung der amerikanischen Physikalischen Gesellschaft in Denver wurden nun Detektoren vorgestellt, die diese Belastung reduzieren könnten. Die Einzelheiten kennt Frank Grotelüschen.
Das CERN in Genf. Vor allem bekannt wegen des größten Teilchenbeschleunigers der Welt, dem LHC, eingebaut in einen unterirdischen Ringtunnel, Umfang 27 Kilometer. 2012 wurde hier das berühmte Higgs-Teilchen entdeckt, der letzte noch fehlende Baustein im Theoriegebäude der Physik, ein Triumph der Grundlagenforschung. Manche CERN-Forscher aber gehen deutlich handfesteren Themen nach, zum Beispiel Paul Lecoq, an sich Experte für jene Riesendetektoren, die die Teilchen nachweisen, die von den Beschleunigern produziert werden. Die dahinter steckende Technologie will Lecoq nun für etwas anderes nutzen, die Verbesserung eines medizinischen Diagnoseverfahrens, der Positronenemissionstomographie, kurz PET.
PET ist das derzeit empfindlichste Bildgebungsverfahren in der Medizin. Dabei wird zum Beispiel eine Zuckerverbindung in den Körper injiziert. Sie ist mit einem schwach radioaktiven Stoff markiert. Im Körper wird der Zucker von bestimmten Zellen verstoffwechselt, vor allem von Krebszellen. Dort zerfällt der radioaktive Stoff und sendet sogenannte Positronen aus. Die zerstrahlen umgehend in 2 hochenergetische Röntgenblitze. Und die fliegen in entgegengesetzter Richtung davon.
Außerhalb des Körpers werden die beiden Strahlungsblitze von Spezialdetektoren registriert. Anschließend setzt ein Computer die Daten in ein Bild um. Anhand dieses Bildes lassen sich Krebstumoren erkennen, aber auch Alzheimer- und Herzinfarktschäden diagnostizieren. Wichtig für die Bildqualität ist unter anderem eine Art Stoppuhr. Sie misst, wann genau die beiden Blitze bei ihren Detektoren ankommen. Heute lässt sich das bis auf 0,5 Milliardstel Sekunden feststellen. Doch Paul Lecoq will es noch viel genauer wissen, und zwar 50 Mal genauer. Das hätte gleich mehrere Vorteile.
Wir könnten eine bessere Bildqualität erreichen, also Aufnahmen, die weniger verrauscht sind als heute. Und wir könnten viel feinere Details auf den Bildern erkennen, weil sich der Ort, an dem das radioaktive Präparat zerstrahlt, viel genauer ermitteln lässt.
Ein weiteres Plus, die Untersuchung würde schneller gehen. Heute liegt die reine Aufnahmezeit für ein komplettes PET-Bild bei 15 bis 20 Minuten. In Zukunft würden 30 Sekunden reichen, sagt Lecoq. Und?
Man könnte das Verfahren auch schonender machen. Es wäre durchaus möglich, die Strahlenbelastung einer PET-Untersuchung so weit zu reduzieren, dass sie kleiner ist als bei einem Transatlantikflug. Dadurch könnte man künftig Patientengruppen mit PET untersuchen, die bislang dafür noch nicht in Frage kommen. Schwangere, Kinder und sogar Ungeborene.
Um das zu schaffen, müssen die Fachleute allerdings eines beherrschen. Sie müssen viel genauer messen können, mit welcher Zeitdifferenz die beiden Strahlungsblitze im PET-Scanner einschlagen. Das Problem, diese Messung, also der Nachweis eines Strahlungsblitzes, ist komplex. Schlägt der Röntgenblitz im Detektor ein, wird er zunächst in Licht umgewandelt. Dieser Lichtblitz ist äußerst schwach und muss verstärkt werden. Erst dann kann er in ein elektrisches Signal umgewandelt werden, das dann ein Computer verarbeiten kann. Eine Prozesskette, die ihre Zeit dauert und die die CERN-Fachleute nun beschleunigt haben.
Wir haben ein sogenanntes Metamaterial entwickelt. Das ist eine Kombination aus einem bewährten Detektormaterial mit nanometerkleinen Kristallen, hergestellt mit einer besonderen Drucktechnik. Aufgrund von speziellen Quanteneffekten können diese Nanokristalle äußerst schnell reagieren. Und das sollte uns erlauben, die angestrebte Zeitauflösung zu erreichen. Es gibt da keine prinzipiellen Hürden mehr. Und deshalb sollten wir das Ziel in absehbarer Zeit schaffen.
Einige Jahre aber dürfen noch ins Land gehen, bis es erste Prototypen eines solchen ultraschnellen PET-Scanners gibt. Und auf den Routineeinsatz im Krankenhaus wird man erfahrungsgemäß dann noch ein wenig länger warten müssen.
Frank Grotelüschen war das über ultraschnelle PET-Scanner, die die Krebsdiagnose beschleunigen sollen. Auf einer Insel folgt die Evolution wegen der isolierten Lage manchmal ganz eigenen Pfaden und bringt Lebewesen hervor, die nirgendwo sonst existieren. Die Beuteltiere in Australien beispielsweise, die Lemuren auf Madagaskar oder die einzigartige Pflanzenwelt auf den Kanarischen Inseln. So gilt Teneriffa als das artenreichste Eiland des Atlantiks. Doch diese Vielfalt ist bedroht, denn auf Teneriffa leben auch Kaninchen und das schon seit über 500 Jahren. Spanische Siedler haben sie einst dorthin mitgebracht. Einige der Nager sind ausgebüxt und konnten sich vermehren, da sie auf der Insel keine natürlichen Feinde haben. Der Pflanzenwelt ist das allerdings nicht so gut bekommen. Nun hat erstmals ein deutsch-spanisches Forschungsteam zeigen können, was das für die Ökosysteme auf der gesamten Insel bedeutet. Mit dabei war Severin Irl, Professor an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Am Telefon hat er mir berichtet, welche Beobachtungen er gemacht hat.
Die Kanarischen Inseln sind bekannt für einen hohen Grad an Endemismus. Und endemische Arten sind Arten, die nur dort auf diesen Inseln vorkommen, so heißt es in der Fachsprache. Und was wir finden ist, dass endemische Pflanzenarten stärker durch Kaninchenfraßschäden betroffen sind als nicht endemische Arten. Und dort, wo wir einen hohen Anteil an endemischen Arten haben, haben wir sogar die höchsten Fraßschäden. Und es ist besonders der Fall in den Hochlagen oberhalb der Baumgrenze.
Das heißt, diese Pflanzen, die nur dort zu finden sind, auf Teneriffa, auf den Kanaren, die stehen auf der Speisekarte der Kaninchen ganz oben. Und wie können Sie sich das denn erklären?
Wie Sie schon gesagt haben, Teneriffa ist eine Insel und es ist sogar eine sogenannte ozeanisch-vulkanische Insel. Das heißt, diese Insel wurde durch Vulkanismus aus dem Meer geboren und hatte niemals Kontakt mit dem Festland. Somit gab es auch keine Landbrücken für große Säugetiere, um dort einzuwandern. Bei Pflanzen ist es anders. Die können über Wind oder mit Vögeln ausgebreitet werden und viel leichter diese Insel besiedeln. Durch evolutive Prozesse entstehen dann neue Arten, die sogenannten endemischen Arten. Aber die entwickeln sich in der Abwesenheit von pflanzenfressenden Säugetieren. Und dadurch brauchen sie keine Fraßschutzmechanismen wie Bitter oder Giftstoffe. Denn diese wären unnötige Energieverschwendung. Diese Energie können sie viel besser in die Reproduktion oder in die Konkurrenzfähigkeit stecken. Aber wenn jetzt die Menschen gebietsfremde Pflanzenfresser einführen, so wie Kaninchen, dann erscheinen den Kaninchen diese endemischen Arten besonders wohlschmeckend, weil sie eben keine Bitter- oder Giftstoffe haben.
Haben Sie denn das genaue Ausmaß dieser Fraßschäden bestimmt?
Ja, 2/3 aller endemischen Arten sind von Fraßschäden betroffen, also ein großer Anteil an der endemischen Flora. Und das hat natürlich potenzielle Auswirkungen auf die Verbreitung dieser Arten und könnte möglicherweise eine Bedrohung darstellen, die zum Aussterben einiger Arten führen könnte.
Diese Kaninchen wurden ja schon vor über 500 Jahren auf die Insel gebracht, aber offenbar hat die Pflanzenwelt dieses halbe Jahrtausend doch ganz gut überstanden, oder nicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir wissen aber natürlich nicht, welche Arten schon ausgestorben sind, die in den letzten 500 Jahren und wir hier möglicherweise nur mit den in Anführungszeichen Resten zu tun haben. Außerdem sind die Kanarischen Inseln auch oftmals sehr steil und sehr zerklüftet, sodass viele endemische Arten Rückzugsräume in Steilflächen auf Klippen haben, wo die Kanite nicht hinkommen können.
Sie haben ja gesagt, Teneriffa ist eine Vulkaninsel. Der Pico del Teide erhebt sich am Kraterrand auf eine Höhe von rund 3700 Metern. Ich nehme an, dass es auf der Insel eben verschiedene Ökosysteme gibt, mit deutlichen Unterschieden eben auch im Bewuchs. Welche Pflanzen sind denn da ganz typisch für Teneriffa?
Es stimmt, Teneriffa hat sehr vielfältige klimatische Bedingungen, auch weil wir die Passatwinde haben, die diese gebirgigen Inseln in eine feuchte und eine trockene Seite teilen. Wir finden Lorbeerwälder auf den feuchten Bereichen, die eher so subtropisch angehaucht sind. In den Küstenbereichen finden wir den sogenannten Sukkulentenbusch mit vielen Sukkulentenarten. Dann haben wir einen eher mediterranen Kiefernwald in den trockeneren Mittellagen und in den Hochlagen eine Strauchflur mit vielen endemischen Arten, die alpiner Natur ist.
Wenn man sich diese verschiedenen Lebensräume anschaut, haben die Kaninchen da bestimmte Vorlieben, wo sie am liebsten äsen?
Ja, also wir sehen, dass die vor allem in den offenen Habitaten vorkommen, also in den Sukkulentenbusch an der Küste und aber auch interessanterweise in den Hochlagen, in der alpinen Stufe, oberhalb der Baumgrenze. Sie mögen offensichtlich den Wald nicht so gern, vor allem auch den feuchten Lorbeerwald nicht. Also die Kaninchen sind trockenliebende Arten. Das liegt ja vor allem daran, weil sie dann ihre Baue im Boden graben können.
Und je mehr Kaninchen, desto mehr Fraßschäden. Geht diese einfache Gleichung auf?
Interessanterweise nicht. Das wäre unsere Annahme gewesen. Aber wir finden diesen Zusammenhang nicht. Wir sehen, dass Fraßschäden unabhängig sind von der Kaninchendichte. Und wir denken, das hängt vor allem zusammen mit dem Anteil an endemischen Arten pro Ökosystem. Dort, wo wir einen hohen Anteil an endemischen Arten haben, haben wir auch hohe Fraßschäden.
Da, wo viele einheimische Pflanzen vorkommen, da halten sich die Kaninchen auch bevorzugt auf zum Fressen.
Genau.
Was empfehlen Sie denn nun den Behörden auf den Kanaren? Wie könnte man mit diesem Problem umgehen?
Also es gibt meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten, eine kurzfristige und eine mittel- bis langfristige. Kurzfristig könnte man durch kaninchendichte Einzäunungen besonders gefährdete Arten und Populationen schützen. Das kostet aber viel Geld und ist sehr aufwendig. Daher ist es mittel- bis langfristig eigentlich gegeben, die Kaninchen von der Insel zu entfernen, also auszurotten. Ich bin mir aber nicht sicher oder ich bin skeptisch, ob das jemals geschehen wird, denn ökologisch ist die Geschichte ziemlich klar. Wir sehen ganz genau, dass die Kaninchen einen großen Schaden an der endemischen Flora anrichten, aber gesellschaftspolitisch ist es nicht so klar. Viele Einheimische sehen die Kaninchen und die Jagd auf Kaninchen als einen Teil ihrer Kultur an. Und wenn man die entfernen würde, wäre das möglicherweise ein Eingriff in ihrer kulturellen Selbstbestimmung. Und das ist natürlich ein sensibles Thema. Also die Marschrichtung ist da ökologisch sehr klar vorgegeben. Aus gesellschaftspolitischer Sicht ist es nicht so klar.
Ihre Ergebnisse, die Sie auf Teneriffa gewonnen haben, lassen die sich denn auch auf andere Inseln übertragen?
Definitiv. Viele weitere Inseln und Archipele haben Probleme mit eingeschleppten Arten. Nur um ein Beispiel zu nennen, die Galapagos-Inseln haben große Probleme mit Ziegen, mit eingeschleppten Ziegen, die die endemische Flora fressen. Und wir würden annehmen, dass dieser Zusammenhang auch für andere Inseln besteht, aber das müssten natürlich weitere Forschungsarbeiten erstmal bestätigen.
Sagt Severin Irl von der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute mit Sophia Wagner.
Forschende haben die Struktur eines Enzyms entschlüsselt, das beim Abbau von PET-Flaschen helfen könnte. Das Enzym stammt aus einem Bakterium, das im Jahr 2016 von japanischen Forschern auf einer PET-Flasche entdeckt wurde, von der es sich anscheinend ernährte. Wie die Wissenschaftler inzwischen herausgefunden haben, besitzt das Bakterium zwei Enzyme, mit denen es den PET-Kunststoff in seine Grundbausteine recyceln kann. Die Struktur des ersten Enzyms, der PETase, wurde schon 2018 publiziert. Jetzt haben deutsche Wissenschaftler den Aufbau des zweiten Enzyms entschlüsselt, der MHETase. Das berichten die Forscher im Fachmagazin Nature Communications. Allerdings sind die beiden Moleküle momentan noch nicht besonders effizient. Damit der Abbau in großem Maß funktioniert, muss deshalb zunächst ihre Aktivität gesteigert werden. Bis man Kunststoff in einem geschlossenen Kreislauf produzieren kann, wird also noch einige Zeit vergehen.
Zum ersten Mal wurde ein vollständiges Herz gedruckt.
Israelische Forscher haben mit einem 3D-Drucker ein Mini-Herz aus menschlichem Gewebe erzeugt. Das berichten sie in der Fachzeitschrift Advanced Science. Der Prototyp hat etwa die Größe einer Kirsche und verfügt über Blutgefäße und Kammern. Das Herz würde dem eines Embryos ähneln, aber es könne sich noch nicht synchron zusammenziehen. Nun soll es zunächst in einem speziellen Bioreaktor reifen. Der Rohstoff, aus dem das Herz gedruckt wird, besteht aus Fettzellen, die in Stammzellen umgewandelt werden. Diese entwickeln sich dann wiederum zu Herzzellen. So soll das Herz in Zukunft mit dem Patienten kompatibel sein, für den es gefertigt wurde. Bis es soweit ist, wird allerdings noch viel Zeit vergehen. Innerhalb des nächsten Jahres sollen zunächst Versuche mit Ratten und Hasen durchgeführt werden.
Der Klimawandel lockt immer mehr Mücken und Zecken nach Norden.
Im Jahr 2018 wurden in Europa über 1500 Fälle von eigentlich tropischen Krankheiten gemeldet. Dazu gehören zum Beispiel Malaria, Denguefieber, aber auch Chikungunya und das Westnilfieber, die alle von Mücken übertragen werden. Durch den erhöhten Reise- und Warenverkehr gelangen immer wieder invasive Mückenarten nach Europa. Wegen des wärmeren Klimas können sie sich länger halten und mitgebrachte Krankheiten weiter verbreiten. Das berichten Forschende an diesem Wochenende auf dem Europäischen Kongress für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten in Amsterdam. Angesichts der anhaltenden Verbreitung von invasiven Mücken müsse die Überwachung der Krankheiten dringend verbessert werden.
In Ägypten haben Archäologen eine 4500 Jahre alte Grabkammer geöffnet.
Die Kammer liegt in der Totenstadt Saqqara, südlich von Kairo. Sie diente als Grab eines Würdenträgers aus der 5. Dynastie. Im Gegensatz zu den gut erhaltenen Reliefs und Inschriften, die unter anderem den Grabbesitzer zeigen, wurde der Sarkophag in der Vergangenheit von Grabräubern komplett zerstört. Die Forscher konnten jedoch mehrere kleine Gefäße und Schmuck sichern.
Die Bergung von Brennstäben in Fukushima hat begonnen.
Zunächst sollen 7 unbenutzte Stäbe aus dem Abklingbecken des Reaktors 3 herausgeholt werden. Zusammen mit 2 weiteren Blöcken war dieser im März 2011 infolge eines Erdbebens und eines Tsunamis zerstört worden. Es kam zur Kernschmelze. Aufgrund von Problemen mit dem Bergungsgerät und der extrem hohen Strahlung war der Beginn der Arbeiten immer wieder nach hinten verschoben worden. Insgesamt lagern in den Abklingbecken der Reaktoren noch 1573 Brennstäbe. Der Betreiber TEPCO rechnet damit, dass die Bergung noch bis Ende März 2021 dauern wird.
Die Yangtze-Riesenweichschildkröte steht kurz vor der Ausrottung.
Am Samstag ist das letzte bekannte Weibchen der Art in einem Zoo in China gestorben. Jetzt gibt es weltweit nur noch 3 dokumentierte Exemplare. Ein Männchen, das ebenfalls in dem chinesischen Zoo lebt, und 2 weitere Schildkröten, die wild in Vietnam leben. Das Geschlecht dieser Tiere ist nicht bekannt. Das 90 Jahre alte Weibchen starb an den Folgen einer künstlichen Befruchtung. Nach dem Tod entnahmen Experten das Eierstockgewebe für zukünftige Forschung.
Sternzeit, 15. April. Johannes Stark und die unsägliche deutsche Physik. Vor 145 Jahren kam in Schickendorf in der Oberpfalz Johannes Stark zur Welt. 1919 wurde ihm der Nobelpreis für Physik verliehen. Nach dem Studium in München war er nacheinander an 6 verschiedenen Hochschulen tätig. Er war sehr eigensinnig und zog sich, nachdem er sich mit Kollegen in Würzburg überworfen hat, zunächst aus der Physik zurück. Als sehr früher Anhänger des Nationalsozialismus machte Johannes Stark nach der Machtergreifung schnell Karriere. Er wurde Direktor der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt und Präsident der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, aus der später die Deutsche Forschungsgemeinschaft wurde. In dieser machtvollen Position förderte er Projekte nicht nach wissenschaftlichen Grundsätzen, sondern aus politischen und ideologischen Überlegungen heraus. Mitarbeiter und Forscher, die nicht zur neuen arischen deutschen Physik passten, wurden entlassen. Quanten- und Relativitätstheorie lehnte er als jüdische Verschwörungen ab. Dass sich nur mit ihnen das Leuchten der Sterne oder die ungewöhnliche Bahn des Merkur erklären ließ, ignorierte er. In einem SS-Blatt hetzte er gegen große Forscher wie Max Planck und Werner Heisenberg, den er als Ossietzky der Physik bezeichnete. 1947 wurde er als Kriegsverbrecher zu 4 Jahren Arbeitslager verurteilt. Die Berufungsverhandlung 2 Jahre später sah ihn nur noch als Mitläufer. 1957 ist Johannes Stark im Alter von 83 Jahren gestorben.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann: Paukenschlag im Dieselbetrugsverfahren. Anklage gegen Ex-VW-Vorstand Winterkorn.